herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts für echte Führungspersönlichkeiten von Alexander Wehl. Er ist Business Coach, langjährige Führungskraft und ein Enthusiast in Führungsfragen.
Ich beschreibe Ihnen einmal zwei Führungskräfte und keine Sorge, das wird jetzt hier keine Bierwerbung. Die eine liegt nachts wach. Sie fürchtet den einen großen Vorfall. Das Datenleck, das in der Presse landet, den Kunden, der daraufhin öffentlich kündigt, natürlich mit Screenshot und 300 Kommentaren darunter. Also den Fehler, der mit einer einzigen Schlagzeile die Arbeit von Jahren zunichte macht. Die andere Führungskraft schläft in dieser Nacht gut. Sie sorgt sich, wenn überhaupt, um etwas viel Unauffälligeres. Um die Fluktuationsquote. Die steigt seit 3 Jahren langsam, aber beständig. Um den Wettbewerber, der rückt Quartal für Quartal ein wenig näher. Um die Kundenzufriedenheit, die ist von 9 auf 8 Punkte gerutscht. Im Managementkreis spricht niemand darüber. Ach, sieht auf jeder Folie immer noch sehr beeindruckend aus. Beide Führungskräfte tragen echte Verantwortung. Beide treffen ihre Entscheidungen nicht aus reinem Bauchgefühl. Sie stützen sich auf Zahlen, auf Berichte und auf mindestens eine externe Beratung. Die bestätigt ihnen das Offensichtliche dann auch nochmal, diesmal in einer Tabelle. Und trotzdem unterscheidet sich die gefühlte Risikolandkarte fundamental von der tatsächlichen. Das ist die Pointe dieser Folge. Die Frage lautet heute deshalb nicht, wie vermeiden wir Risiko? Die Frage lautet, warum fürchten wir uns vor den falschen Risiken? Und was macht das mit unseren Entscheidungen? Lange bevor irgendetwas davon in einer Schlagzeile landet. Die These dieser Folge stellt eine liebgewonnene Selbstverständlichkeit in Frage. Wir gehen für gewöhnlich davon aus. Wir schätzen Risiken ein, wie ein Statistiker mit ruhigem Puls und spitzem Bleistift. Nüchtern, proportional zum tatsächlichen Schaden. Die Forschung zur Risikowahrnehmung zeigt seit Jahrzehnten etwas anderes. Wir fürchten nicht das Risiko, das uns am meisten schadet. Wir fürchten das Risiko, das am lautesten ist. Der amerikanische Psychologe Paul Slovich hat dafür ein Modell entwickelt. In der Forschung nennt man das psychometrische Paradigma. Klingt nach Diplomarbeit, meint im Kern aber nur, Angst hat wenig mit Mathematik zu tun. Seine zentrale Erkenntnis: Unsere gefühlte Bedrohung durch ein Risiko hängt kaum von der tatsächlichen Häufigkeit eines Schadens ab. Sie hängt vor allem von 2 Faktoren ab, die mit Statistik wenig zu tun haben. Erstens, wie sehr graut uns vor dem Ereignis selbst? Wie plötzlich, wie unkontrollierbar, wie katastrophal wirkt es? Slovich nennt das den Dread-Faktor, zu Deutsch etwa Schreckensfaktor. Zweitens, wie vertraut ist uns das Risiko? Wie sichtbar, wie bekannt, wie gewöhnlich? Ein Risiko, das neu, unsichtbar und schwer kontrollierbar erscheint, wiegt in unserer Wahrnehmung deutlich schwerer. Auch dann, wenn ein vertrautes Risiko objektiv den gleichen oder sogar größeren Schaden anrichtet. Das erklärt zum Beispiel, warum sich viele Menschen mehr vor einem Flugzeugabsturz fürchten als vor der Autofahrt zum Flughafen. Dabei trägt ja die Autofahrt statistisch das deutlich größere Risiko. Der Sicherheitsgurt im eigenen Wagen wirkt einfach weniger dramatisch. Die Durchsage über 12.000 Meter Flughöhe klingt da schon was anders. Und für den Gurt gibt es ja schließlich auch keine Bordansage mit Klingelton. Derselbe Mechanismus gilt für einen einzelnen medial verstärkten Störfall. Er prägt unsere Risikowahrnehmung stärker als eine kontinuierliche Gesundheitsbelastung, über die kaum jemand spricht. Dabei leiden weltweit ungleich mehr Menschen an genau dieser stillen Belastung. Diese Verzerrung bleibt nicht in unserem Kopf stecken. Sie setzt sich in Organisationen fort und verstärkt sich dort sogar noch. Aufsichtsräte fragen nach dem, worüber die Presse berichtet. Prüfer fragen nach dem, was im letzten Audit auffiel. Die Geschäftsleitung fragt nach dem, was beim Wettbewerber gerade schiefgelaufen ist. So entsteht eine Rückkopplungsschleife. Jede Ebene der Organisation spiegelt der nächsten die eigene Sorge zurück und verstärkt sie dabei noch. Es ist wie eine Gruppe von Menschen, die sich gegenseitig versichern, wie recht sie mit ihrer Angst haben. Festgebunden an das laute Risiko. Für das leise Risiko dagegen fühlt sich in diesem ganzen Kreis niemand so recht zuständig. Vermutlich, weil dafür kein Tagesordnungspunkt mit hübschem Symbol existiert. Für Führungskräfte bedeutet das etwas sehr Konkretes. Ihre Organisation fürchtet nicht das größte Risiko. Sie fürchtet das Risiko, das am ehesten in diese beiden Kategorien fällt. Hoher Schreckensfaktor, wenig Vertrautheit. Und zwar vollkommen unabhängig davon, was die Zahlen tatsächlich sagen. Wenn Sie die ersten beiden Folgen dieser Serie gehört haben, ist Ihnen dieser Mechanismus in Teilen bereits vertraut. In Folge 1 ging es um kognitive Verzerrungen. Sie lenken unser Denken systematisch in eine bestimmte Richtung. In Folge 2 ging es um Heuristiken, also Faustregeln. Sie erlauben uns, unter Zeitdruck schnelle, meist brauchbare Urteile zu fällen. Risikowahrnehmung ist gewissermaßen der Ort, an dem beide zusammentreffen. Die Verfügbarkeitsheuristik kennen Sie bereits aus Folge 2. Sie funktioniert so. Wir beurteilen die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses danach, wie leicht uns Beispiele dafür einfallen. Ein Ereignis, das medial präsent, bildhaft und emotional aufgeladen ist, fällt uns leicht ein. Ein Ereignis, das statistisch relevant, aber unauffällig ist, fällt uns schwerer ein. Und genau deshalb überschätzen wir seltene dramatische Risiken systematisch. Und genau deshalb unterschätzen wir häufige, stille Risiken ebenso systematisch. Unser Gehirn ist eben ein hervorragender Geschichtenerzähler und, mit Verlaub, ein eher mittelmäßiger Statistiker. Nehmen wir ein Beispiel aus der Unternehmenspraxis, das für viele von Ihnen nachvollziehbar sein dürfte. Ein mittelständisches Unternehmen erlebt einen Cyberangriff. Die Systeme stehen 2 Tage still. Ein Journalist wird aufmerksam. Die Geschäftsleitung beruft eine Krisensitzung ein und zum ersten Mal seit Jahren erscheint dabei wirklich jeder pünktlich. In den folgenden Monaten fließen erhebliche Summen in neue Firewalls, in Penetrationstests, in Schulungen. Dazu ein Krisenkommunikationskonzept für den Fall eines erneuten Angriffs. Und für sich genommen ist das vernünftig. Niemand in diesem Podcast wird Ihnen raten, Cybersicherheit zu vernachlässigen. Das wäre ja auch ein schlechter Ratschlag und vermutlich auch ein kurzer Podcast. Was in derselben Zeit kaum Aufmerksamkeit bekommt, die 3 erfahrensten Ingenieure der Entwicklungsabteilung haben in den letzten 18 Monaten gekündigt. Jeder von ihnen aus nachvollziehbaren, fast banalen Gründen. Der eine wollte näher bei der Familie sein. Die andere hatte ein besseres Angebot. Und der dritte fühlte sich seit der letzten Reorganisation nicht mehr gesehen. Keine Schlagzeile, keine Krisensitzung, kein Aktionsplan. Höchstens eine Abschiedskarte und ein Kuchen in der Kaffeeküche. Aber, und das ist entscheidend, der wirtschaftliche Schaden ist oft größer als der des Cyberangriffs. Verlorenes institutionelles Wissen, Monate der Einarbeitung neuer Kolleginnen und Kollegen, Projekte, die sich um Quartale verzögern. All das kostet in vielen Fällen mehr als die Cyberattacke. Nur fühlt sich das nicht wie ein Risiko an. Es fühlt sich an wie eine Serie unglücklicher Einzelfälle und genau darin liegt die Gefahr. Nun, ich berate Führungskräfte ja gerne darin, systemisch zu denken. Und trotzdem, vor 2 Jahren las ich einen einzigen Zeitungsartikel über Einbrüche in meinem Viertel. Kurz danach hatte ich eine Alarmanlage mit Kamera, Bewegungsmelder und einer App, die mir jedes Mal eine Nachricht schickt, wenn eine Katze durch den Garten läuft. Die Batterien meines Rauchmelders, statistisch gesehen die deutlich relevantere Vorsorge, habe ich dagegen erst ausgewechselt, als er nachts um 3 anfing zu piepen. Wir alle sind offenbar Experten darin, das Laute ernster zu nehmen als das Wichtige. Genau das ist der Mechanismus, den Slovich beschreibt, nur eben übertragen auf die Führungsebene. Der Cyberangriff ist plötzlich sichtbar, extern verursacht und medial verstärkt. Alle Zutaten für einen hohen Dread. Die Kündigungswelle dagegen ist schleichend, intern jeder Einzelfall für sich erklärbar. Alle Zutaten für einen niedrigen Dread. Obwohl die Zahlen oft das Gegenteil nahelegen. Es gibt noch eine zweite Ebene dieses Musters. Die lohnt sich genauer zu betrachten. Sie betrifft nicht nur, welches Risiko wir fürchten, sondern wie lange wir uns fürchten. Nach einem lauten Ereignis wie dem Cyberangriff investiert eine Organisation typischerweise intensiv, aber zeitlich begrenzt. Nach 12 bis 18 Monaten lässt die Aufmerksamkeit spürbar nach. Die Investitionen werden zurückgefahren. Die neue Firewall bekommt einen festen Platz im Budget. Sie bekommt sogar einen eigenen Wartungsvertrag. Die Kündigungswelle von damals bekommt bestenfalls eine Fußnote im Jahresüberblick. Und das Thema gilt als erledigt. Ein leises Risiko bekommt nie diesen Aufmerksamkeitsschub, dafür aber auch nie diesen Nachlass. Es wächst einfach weiter, Jahr für Jahr, unbemerkt. Bis es eines Tages selbst laut genug wird, um Aufmerksamkeit zu erzwingen. Und meist zu einem Zeitpunkt, an dem die günstigen Gegenmaßnahmen längst nicht mehr ausreichen. Führungsgremien ordnen ihre Risikoagenda oft ausschließlich nach gefühlter Dringlichkeit, nicht nach tatsächlicher Schadenshöhe. Damit investieren sie nicht nur in die falschen Prioritäten, sie investieren auch zum falschen Zeitpunkt. Bezeichnend ist dabei etwas anderes. Die meisten Risikoberichte, die ich in meiner Führungspraxis gesehen habe, listen beide Risikoarten formal durchaus auf. Auf dem Papier stehen Fluktuation und Cybersicherheit oft brüderlich nebeneinander. Gleiche Schriftgröße, gleiche Sorgfalt, sauber bewertet nach Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadenshöhe. Der Unterschied entsteht nicht auf dem Papier. Er entsteht in der Sitzung selbst. In der Redezeit, die einem Thema eingeräumt wird, in der Dringlichkeit, mit der nachgefragt wird und in der Frage, wer am Ende tatsächlich einen Auftrag mit Termin bekommt. Der Risikobericht ist selten das Problem. Das Problem ist, was mit ihm im Raum passiert. Bevor wir zum zweiten Beispiel kommen, noch ein kurzes Geständnis in eigener Sache. Auch dieser Podcast selbst ist ein Kind der Risikowahrnehmung. Ich habe Monate gezögert, ihn überhaupt zu starten. Aus Angst vor dem lauten Risiko, mich vor einem Publikum zu blamieren. Das leise Risiko dagegen hat mich kaum beunruhigt. Jahr für Jahr wertvolle Erkenntnisse nur in Vier-Augen-Gesprächen, statt sie mit mehr Menschen zu teilen. Bislang hat sich niemand live beschwert, was zumindest statistisch beruhigend ist. Und wie Sie hören, habe ich mich am Ende doch für das Mikrofon entschieden. Bleiben wir doch gleich beim Thema Entscheidungen, die sich falsch anfühlen, obwohl sie richtig sind. Das zweite Beispiel führt uns zu einer verwandten Frage, mindestens ebenso folgenreich. Warum schieben Organisationen notwendige Veränderungen so oft auf? Selbst wenn alle Beteiligten die Notwendigkeit intellektuell längst anerkennen. Hier kommt ein zweites Konzept ins Spiel, die Verlustaversion. Die Psychologen Daniel Kahneman und Amos Tversky haben es bereits in den 70er Jahren entwickelt. Kahneman erhielt dafür später den Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften. Ihre Forschung ist Teil der sogenannten Prospect Theory. Sie zeigt, ein Verlust wiegt psychologisch etwa doppelt so schwer wie ein gleich großer Gewinn. Der Schmerz, also 100 Euro zu verlieren, ist ungefähr doppelt so stark wie die Freude, 100 Euro zu gewinnen. Ihr Kontostand kennt diesen Unterschied nicht, Ihre Psyche schon. Übertragen auf unternehmerische Entscheidungen bedeutet das Folgendes. Eine Führungskraft nimmt eine Veränderung manchmal als möglichen Verlust des Status quo wahr. Dann meidet sie diese Veränderung systematisch stärker, als es die reine Erfolgswahrscheinlichkeit rechtfertigen würde. Ein Beispiel dazu: Ein Unternehmen führt seit Jahren ein Produkt, was ja jetzt auch nicht ungewöhnlich ist. Es wirft aber nur noch geringe Margen ab. Der Markt dafür schrumpft spürbar. Alle internen Analysen zeigen dasselbe Bild. Die gebundenen Ressourcen wären in einem neuen Geschäftsfeld deutlich besser aufgehoben. Und trotzdem wird das alte Produkt Jahr für Jahr weitergeführt. Und nicht, weil die Zahlen fehlen. Die liegen meist schon im dritten Jahr in Folge auf dem Tisch. Meist mit derselben Kernbotschaft, nur in aktualisierter Formatierung. Sondern weil sich die Entscheidung, das Produkt einzustellen, wie ein Verlust anfühlt. Der Verlust von Marktanteil. Der Verlust eines Teils der eigenen Unternehmensgeschichte. Der Verlust des Gesichts gegenüber dem Managementmitglied, das das Produkt einst selbst eingeführt hat. So wird aus einem sterbenden Produkt kein Sanierungsfall, sondern so eine Art Familienmitglied, das niemand mehr zum Arzt bringen möchte. Die Chance im neuen Geschäftsfeld ist dagegen nur ein Gewinn. Abstrakt, unsicher, noch nicht real. Ein unsicherer Gewinn wiegt in unserer Psychologie schlicht weniger als ein sicherer Verlust, selbst wenn der erwartete Wert des Gewinns objektiv höher liegt. Verwandt mit der Verlustaversion ist ein weiterer Effekt, der Besitztumseffekt. Sie beobachten ihn in Ihrem Führungsalltag vermutlich täglich, nur kennen Sie ihn bisher nicht beim Namen. Er beschreibt ein einfaches Muster. Etwas, das wir bereits besitzen, bewerten wir stets höher. Höher als etwas objektiv Gleichwertiges, das wir eben noch nicht besitzen. Eine über Jahre gewachsene IT-Landschaft wird deshalb selten an ihrem tatsächlichen Nutzen gemessen, sondern an der emotionalen Investition, die bereits in sie geflossen ist. Man kennt sie, man hat sie mitgebaut, man identifiziert sich mit ihr. Fragen Sie ruhig mal in Ihrer IT-Abteilung nach dem Kosenamen des ältesten Systems. Meistens gibt es einen. Das ist ungefähr so, wie man sich mit dem ersten eigenen Auto identifiziert, obwohl es längst mehr Werkstattbesuche als Kilometerstand vorzuweisen hat. Das gilt selbst dann, wenn eine neue Lösung objektiv überlegen wäre. Verlustaversion und Besitztumseffekt wirken hier zusammen. Gemeinsam erklären sie, warum so viele überfällige Modernisierungen erst nach einem externen Schock stattfinden. Und so gut wie nie aus eigenem Antrieb. Derselbe Mechanismus zeigt sich auf der Ebene von Menschen, nicht nur von Produkten oder Systemen. Eine Führungskraft ist seit vielen Jahren im Unternehmen. In ihrer aktiven Zeit hat sie sich zweifellos Anerkennung verdient. Doch seit geraumer Zeit liefert sie spürbar nicht mehr die Ergebnisse, die die Position fordert. Die Trennung von dieser Person fühlt sich für viele Vorgesetzte wie eine persönliche Undankbarkeit an. Fast wie der Verlust der eigenen gemeinsamen Geschichte. Und niemand möchte gern derjenige sein, der 20 Dienstjahre mit einer E-Mail voller Textbausteine beendet. Die Kosten des Zögerns dagegen bleiben unsichtbar. Demotivierte Teammitglieder, liegen gebliebene Projekte. Der stille Unmut derjenigen, die längst sehen, was die Führungsebene nicht wahrhaben will. Unsichtbar, bis sie es irgendwann nicht mehr sind. Ich beobachte dieses Muster übrigens auch bei mir selbst, wenn auch in einem deutlich kleineren Rahmen. In meinem Kleiderschrank hängt ein Anzug. Den trage ich seit 10 Jahren nicht mehr. Er passt zwar noch, aber er ist schon länger nicht mehr schick. Ihn wegzugeben fühlt sich an wie eine Niederlage. Ihn zu behalten kostet mich nichts, außer Platz, den ich ohnehin nicht brauche. Jedes Mal, wenn ich den Schrank öffne, entscheide ich mich neu für einen kleinen, sicheren Verlust. Für die Erinnerung an einen Verlust, der in Wahrheit gar keiner ist. Mein Kleiderschrank ist, könnte man sagen, ein sehr kleines, aber sehr zuverlässiges Modell menschlicher Veränderungsscheu. Und kein Modeberater der Welt hat bisher dagegen eine Chance gehabt. Was folgt aus alledem für Ihre Praxis als Führungskraft? Ich möchte Ihnen 4 konkrete Ansatzpunkte mitgeben. Kostenlos, im Gegensatz zur externen Beratung von vorhin. Erstens, trennen Sie systematisch zwischen gefühltem und tatsächlichem Risiko. Führen Sie in Ihrem Führungsteam eine einfache Übung ein. Listen Sie einmal im Quartal 2 Dinge nebeneinander. Die drei Risiken, über die im Unternehmen am meisten gesprochen wird. Und die drei Risiken, die laut vorliegenden Daten den größten zu erwartenden Schaden verursachen würden. Häufig sind diese beiden Listen kürzer deckungsgleich, als man annehmen würde. Die Verblüffung darüber ist meist schon der lehrreichste Teil der ganzen Übung. Sollten beide Listen doch identisch sein, herzlichen Glückwunsch. Hören Sie diese Folge trotzdem sicherheitshalber ein zweites Mal. Notieren Sie zusätzlich, seit wann jedes der einzelnen leisen Risiken bereits bekannt ist. Ein Risiko, das seit 3 Jahren unverändert auf der zweiten Liste steht, verdient in der Regel mehr Aufmerksamkeit. Und mehr Aufmerksamkeit als das neue Risiko, über das gerade alle sprechen. Zweitens, geben Sie den leisen Risiken eine Stimme. Schleichende Risiken erzeugen von sich aus keine Dringlichkeit. Deshalb brauchen Sie einen institutionellen Fürsprecher. Nennen Sie die Rolle ruhig Anwalt des Leisen. Klingt in der Sitzung erst einmal etwas seltsam, sorgt aber zuverlässig dafür, dass sich hinterher jemand daran erinnert. Das kann eine feste Tagesordnungsposition sein. Ausschließlich gewidmet den langsamen, unauffälligen Entwicklungen, wie Fluktuation, Kundenzufriedenheit, technische Schulden, Wettbewerbsposition. Ist niemand in Ihrem Gremium explizit dafür zuständig, verdrängt das Laute das Leise in jeder Sitzung erneut. Einfach, weil es sich dringlicher anfühlt. Bewährt hat sich außerdem etwas anderes, diese Rolle nicht dauerhaft an dieselbe Person zu vergeben, sondern regelmäßig rotieren zu lassen. So wird der Blick auf das Leise nicht selbst irgendwann zur Gewohnheit und dadurch stumpf. Drittens, reframen Sie Entscheidungen. So machen Sie die Verlustaversion sichtbar, statt sie unbewusst wirken zu lassen. Fragen Sie bei jeder größeren Entscheidung nicht nur, was verlieren wir, wenn wir handeln? Fragen Sie ausdrücklich auch, was verlieren wir, wenn wir nicht handeln? Diese zweite Frage wird in den meisten Sitzungen schlicht vergessen. Das Nichtstun fühlt sich eben nicht wie eine Entscheidung an. Dabei ist es eine. Und zwar eine mit eigenen Kosten. Ein einfaches Format dafür: Bitten Sie in der nächsten wichtigen Entscheidungsrunde eine Person ausdrücklich darum. Sie soll für wenige Minuten die Kosten des Nichtstuns vortragen. So konkret wie möglich, mit Zahlen, wo immer diese vorliegen. Allein die Tatsache, dass diese Position im Raum vertreten ist, verändert erfahrungsgemäß den Verlauf der gesamten Diskussion. Kürzer wird die Sitzung dadurch selten, ehrlicher meistens schon. Viertens, nutzen Sie die Vielfalt Ihres Teams als Korrektiv. Das kennen Sie schon aus früheren Folgen dieser Serie. Einzelne Personen neigen dazu, ihre eigene verzerrte Risikowahrnehmung für Objektivität zu halten. Ein Team gleicht solche Verzerrungen zuverlässiger aus als eine einzelne, noch so erfahrene Führungspersönlichkeit. Vorausgesetzt, unterschiedliche Perspektiven werden darin tatsächlich geäußert und nicht nur formal eingeholt. Fragen Sie gezielt die Person in der Runde, die dem Thema am fernsten steht. Oft sieht gerade sie das leise Risiko am klarsten, weil sie schlicht noch nicht gelernt hat, taktvoll wegzuhören. Nutzen Sie diesen Zustand, solange er anhält. Risikowahrnehmung ist keine Charakterschwäche und auch kein Zeichen mangelnder Kompetenz. Sie ist die vorhersehbare Folge einer Psychologie. Die wurde über Jahrtausende auf schnelle, laute Gefahren trainiert, nicht auf langsame, statistische. Unsere Vorfahren reagierten lieber auf jedes Rascheln im Gebüsch. Gelegenheit, diese Vorsicht im Nachhinein zu bedenken, hatten sie selten. Meistens hatten sie gar keine Gelegenheit mehr für irgendetwas. Und eine Tabelle mit Fluktuationszahlen hätte sie damals ohnehin nicht beeindruckt. Diese Prägung sitzt tief, auch und gerade in modernen Management-Meetings. Die beiden Beispiele dieser Folge sind bewusst gewählte Miniaturen eines viel größeren Musters. Der Cyberangriff neben der stillen Kündigungswelle. Das alte Produkt neben der neuen Chance. Einem Muster, dem Sie in Ihrem eigenen Führungsalltag vermutlich wöchentlich begegnen. Und nicht nur einmal, sondern immer wieder in dieser oder jener Form. Der Wirtschaftshistoriker Peter Bernstein hat das in seinem bekannten Werk über die Geschichte des Risikos sinngemäß festgehalten. Die Fähigkeit, mit Risiko bewusst umzugehen, gehört zu den zentralen Ideen. Ideen, die die moderne Welt von allen anderen früheren Epochen unterscheidet. Diese Fähigkeit beginnt nicht mit besseren Tabellen. Sie beginnt mit der Ehrlichkeit zuzugeben, unser Bauchgefühl fürs Risiko ist systematisch verzerrt. Und mit der Disziplin, trotzdem regelmäßig genau dorthin zu schauen, wo es leise wird. Mehr zu den Konzepten dieser Folge, den zugrunde liegenden Studien und die weiterführenden Gedanken finden Sie wie gewohnt im Blog unter www.wl.info/post. Danke Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Das war eine Episode des Podcasts für echte Führungspersönlichkeiten von Alexander Wehl. Sie finden das Skript dazu sowie weitere Informationen auf seiner Website www.wehl.info. Bis dann!